Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Köln auf der Digitalmesse Demexco und ich habe jetzt die Ehre, mit Irina Küselova zu reden. Entschuldigung, das war hier abgeschnitten. Sie ist CMO und Dach Representative von BeInf. Und was BeInf ist, wirst du jetzt sicher erstmal erklären. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
So, und jetzt musst du mir erklären, was BeInf ist und was ihr vorhabt und was ihr schon macht.
Genau, also BeInf kommt von Be Informed, deswegen der Name. Und also wir haben Fokus auf der Hyperpersonalisierung, also Personalisierung der Kommunikation zwischen den Unternehmen und ihren Kunden. Und wir sind Tool-Anbieter. Ja, wir haben eine Lösung, eine Software, das KI-basiert ist, basierend auf GenAI, Generative AI, aber auch Predictive Analytics. Und wir geben dann halt den Unternehmen die Möglichkeit, wirklich also datenbasierte, personalisierte Kommunikation mit ihren Kunden zu führen.
So. Und dazu nutzt ihr welche Daten? Denn die braucht ihr natürlich. Ihr braucht Zugang zu den Daten und müsst eine sichere Umgebung bieten, um diese Daten dann auch zu analysieren.
Ja, genau.
Wie geht ihr da vor?
Also wir sind nicht nur ein KI-Software-Anbieter, wir sind auch noch ein Cloud-Anbieter, deutschlandbasiert mit einer Infrastruktur in Frankfurt. Deswegen sind wir da bei den Fragen Daten sehr gut aufgestellt. Aber ich muss dann auch sagen, dass hier bei den Unternehmen, wir brauchen keine personenbezogenen Daten. Ja, wir arbeiten mit historischen Kundendaten von den Unternehmen, die sie uns anvertrauen. Aber das sind halt alles anonymisierte Daten, User-ID oder Custom-ID bezogen. Und wir brauchen halt Raw-Data, alle First-Party-Data, die das Kundenverhalten beschreibt. Was hat der Kunde bestellt? Was hat er retourniert? Also was hat ihn interessiert? Welche E-Mails, welche Newsletter hat er aufgemacht? Auf welche Themen hat er reagiert? Und das analysieren wir dann mit
uns. Bevor du weitermachst, muss ich noch was zum Verständnis fragen.
Ja.
Also die sind anonymisiert, diese Daten.
Ja,
User-ID. Aber wie kriege ich dann eine persönliche Nachricht, wenn ich weiß, wer ich bin?
Das ist dann die Aufgabe von unserem Kunden. Ja, also wir geben dann die Insights auch anonymisiert an unseren Kunden weiter und der dann mit seiner...
Also irgendeine gehashte ID oder wie? Aber ihr braucht doch eine ID.
User-ID, genau. User-ID.
Okay, damit sind es doch personenbezogene Daten.
Wir wissen nicht, wie der Kunde heißt.
Es ist klar, dass ihr nicht wisst, wie er heißt, aber es sind zumindest personenbezogene Daten.
Auf der Unternehmensseite.
Ja, genau.
Wir kriegen da keinen Zugang.
Ja, das würde ich euch auch nicht geben, Entschuldigung, aber es reicht ja auch in dem Fall die ID, denn in dem Identifier steckt ja keine weitere Information. Okay.
Genau.
Und dann kann ich euch all diese Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung auch übergeben.
Ja.
Da spricht also grundsätzlich nichts dagegen.
Ja.
Ihr könnt das verarbeiten und könnt mir dann was zurückgeben.
Dann können wir die Informationen zurückgeben, wie zum Beispiel, wie hoch ist die Kaufbereitschaft für jeden Kunden im nächsten Monat? Welche Faktoren würden dann den Kunden zum Kauf motivieren? Oder wie hoch ist das Abwanderungsrisiko für jeden Kunden im nächsten Monat? Was ist der optimale Rabatt für den Kunden oder vielleicht ein anderes Angebot? Aus welcher Produktkategorie wird der Kunde als nächstes kaufen? Was ist potenzielle Customer Lifetime Value für den Neukunden? Ja, das sind all die Sachen, die dann potenziell möglich sind. Das sind jetzt auch nur Beispiele, nicht die komplette Liste. Aber wichtig ist natürlich, wie du Thorsten das auch vorhin erwähnt hast, dass die Datenlage da ist, damit wir dann wirklich diese Modelle dann auch trainieren können.
Okay, aber was ihr habt, ich habe jetzt rausgehört, Produktkategorie, habt ihr auch die Daten aus dem PIM, aus dem Product Information Management, wo ihr all diese Informationen auch drin habt?
Also diese Informationen nutzen wir dann bei den Agenten, weil die Agenten bieten wir auch an, ja, als Shopping Assistant oder auch Agent als Steuerung von der ganzen Kommunikation. Und da brauchen wir auf jeden Fall die Produktinformationen, was das Unternehmen da hat, ja, und ergänzt mit den Kundendatenbank, Produktdatenbank, da können wir die personalisierte Kommunikation auch über die Agenten den Unternehmen anbieten.
Okay, also ihr habt zwei Datentöpfe,
ja,
die ihr nutzt
und
ihr wisst, dass ich Produktnummer so und so bestellt habe, Produktnummer so und so und wisst jetzt, aha, da passt auch dieses Produkt und der Kunde kann dann entscheiden, ob er das im Shop selbst auf der Webseite anzeigt als Recommendation. Ihr seid also eine Recommendation Engine auch.
Also da sind wir gerade dabei. Also Empfehlungsengine entwickeln wir gerade. Also wir bieten auch, sage ich mal so, statische oder lineare Empfehlungsmodelle an, ja, dass wir dann halt eben diese Produktkategorie oder im besten Fall auch Next Best Product identifizieren können. Aber wirklich so aufwendige Empfehlungssysteme, also da sind wir noch dran, die anzubieten.
Mhm. Okay. Und diese Informationen kann ich entweder direkt im Webshop während der Session noch machen, wo ich ja auch zum Teil nicht personalisierte Daten, also anonyme Daten habe. Ich habe nur die Session-ID, mehr habe ich nicht. Danach muss ich sie leider wieder vergessen. Und ich habe aber genauso auch Kunden, die identifiziert sind mit Cookie-ID oder mit was auch immer. Und damit könnt ihr auch wunderbar arbeiten.
Genau, und dann kann man wirklich personalisiert mit dem Kunden kommunizieren, wenn wir wissen, wer.
Genau, und ich habe die CDP-Information, das heißt, ich weiß, wer das wirklich ist. Und damit könnt ihr, mit all diesen Dingen könnt ihr arbeiten. Okay, verstehe. Und was hat das jetzt so richtig mit KI zu tun? Weil das ist ja Machine Learning, das ist ja eine Technologie, die schon eine ganze Weile eingesetzt wird.
Genau, Machine Learning ist ja ein Teilbereich der KI tatsächlich. Ja, weil die LLM sind nur, also es ist wirklich so, wenn wir sagen KI oder hören KI, wird meistens ChatGPT oder ein anderes Sprachmodell gemeint. Machine Learning gehört eigentlich auch zu.
Also generative, das wäre jetzt meine Frage. Also generative KI, was hat sich verändert? Was hat sich also mit der Einführung oder mit dieser Revolution der Entwicklung der generativen KI, was hat sich da verändert für euch?
Also ich würde sagen, dass, also wir lösen ja mit Predictive Analytics, mit diesen Insights, lösen wir das Problem, dass wir, also die Unternehmen wissen jetzt, wie sie mit welchem Kunden kommunizieren sollen. Welcher Kunde hat jetzt ein hohes Abwanderungsrisiko? Welcher Kunde hat jetzt eine hohe Kaufbereitschaft und so weiter? Und ergänzt mit Gen AI, und Gen AI hilft ja dann, den Content in Maßen skalierbar zu produzieren, natürlich kontrollierbar, nicht automatisiert. Und der nächste Schritt sind jetzt natürlich die Agenten, die Assistenten, die auch Gen AI basiert sind. Und es ergänzt sich natürlich dann auch wunderbar, weil wir durch Predictive Analytics diesen Kontext liefern können über jeden einzelnen Nutzer und mit Gen AI, wie gesagt, Content und dann die Agenten.
Also wisst ihr auch noch, auf was ich bevorzugt reagiere und was mir am besten gefällt und welche Tonalität, welche Betreffzeile, welche Bilder mir gefallen. Ja.
Genau, im besten Fall so ist das. Das ist so best practice.
Okay, schöne neue Welt. So, und jetzt gucken wir mal, wer sind Unternehmen? Habt ihr bereits Kunden?
Ja, wir haben, also...
Und aus welchen Branchen?
E-Commerce. Nicht nur E-Commerce. E-Commerce, Telekom, wir haben Apothekenketten, wir haben Tankstellenketten.
Ganze Menge. Gut. Also, fangen wir mit E-Commerce an. Was sind die Branchen innerhalb von E-Commerce, mit denen ihr am meisten zu tun habt oder die ihr für am innovativsten haltet?
Also, ich würde sagen, das ist doch...
Namen dürft ihr nicht nennen, oder?
Bitte?
Namen dürft ihr nicht nennen.
Eher nicht.
Eher nicht. Ja, okay. Ja. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Das ist kein Problem.
Also ich würde sagen, dass es doch sehr unterschiedlich ist. Ja, also wir haben Familienbetriebe, die eigentlich ganz traditionell sein sollten, die 100 Jahre Tradition haben. Aber die sind auch sehr, sehr innovativ. Ja, und sie wollen auch die Agenten und personalisierte Kommunikation mit ihren Kunden umsetzen. Mhm. Und es gibt dann auch manchmal Fälle, wo wir mit den mittelständischen Unternehmen uns dann auch unterhalten und die Datenlage ist dann halt nicht da. Ne? Da müssen wir dann halt irgendwie abwarten. Oder
Datenqualität ist überall ein Problem. Ja. Selbst wenn die Daten da sind, sind sie schlecht und keiner glaubt, sondern am Ende kommt Müll raus. Aber das ist ja oft das Problem. Genau. Also wo wir beide Bescheid wissen, aber in der Praxis ist es halt grausam.
Genau. Und deswegen wollen wir dann auch, also nicht wollen, wir setzen das auch um, dass wir mit unseren Agenten auch noch die Daten sammeln aus der Kommunikation, ja, und die können wir dann später für die Analytics, für Predictive Analytics dann auch später vielleicht dann auch die Insights, genau.
Gut, und spezielle Segmente innerhalb des E-Commerce, dass ihr sagt, also es gibt da einige spezialisierte Händler, gibt es da irgendeine Branche, die besonders hervorsticht, was Innovation angeht? Was weiß ich, Fahrradhändler, Matratzenhändler oder sonst was?
Es ist halt wichtig für uns, dass die Kunden so möglichst kurze Kaufzyklen haben, ja, so möglichst mehrere Male dann pro Monat oder pro Jahr kaufen. Ja, und da ist natürlich halt viel Daten da, da können wir damit auch sehr viel arbeiten.
Aber du kannst auch Vorschläge machen, weil wenn ich ein Fahrrad gekauft habe, ist ein Zubehör noch und das war es gewesen.
Genau.
Und lohnt sich das wirklich wegen dem bisschen Zubehör?
Ja.
Auch nicht unbedingt. Ich soll ein neues Fahrrad kaufen.
Unbedingt.
Nur, also da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel. Ich fahre mein Fahrrad schon ewig. Okay, kommen wir zu der nächsten Branche. Du hast gesagt, Online-Apotheken.
Ja.
Wow. Okay, sind wir immer noch im E-Commerce.
Ja.
Und da bewegt sich ja momentan wahnsinnig viel. Sag mal ganz grob, was da die wichtigste Entwicklung in dem Bereich, in diesem Markt ist.
Also Sie haben schon, als Sie zu uns gekommen sind, Sie haben da schon bestimmte Kundensegmente gehabt. Ja, das war jetzt auch nicht so, dass Sie halt nicht wussten, wie Sie mit dem Kunden vorgehen würden. Aber die Konkurrenz ist halt auch sehr hoch. Ja, und deswegen ist es für Sie dann auch wichtig, da zu sein und die Kunden dann eben für die Kunden relevant und sichtbar zu werden. Und genau, da ist dann halt...
Okay, aber hast du auch das Gefühl, also wenn du mit Online-Apotheken redest, dann denkst du, oh, bin ich hier in einer anderen Welt? Hier irgendwo auf dem Mars, das ist ja hier Raketenwissenschaft.
Ja.
Die reden auch ganz anders.
Ja. Ich komme aus der Ärztefamilie, von daher stimmt nicht das Ganze nicht.
Na gut, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nee, ich meine jetzt schon speziell diese Online, also das Online-Marketing von Online-Apotheken. Da habe ich manchmal das Gefühl, die sind super gut drauf.
Ja, da sind sie. Ich habe da wirklich einen Anbieter, wo ich immer einkaufe und funktioniert auch super.
Ja, okay, gut. Dann hattest du noch was genannt an Branchen?
Also wir sind halt, es geht dann uns darum, dass wir dann das Unternehmen mindestens 10.000 Kunden habt. Dann ist es so der ausschlaggebende Punkt, wo wir sagen können, okay, also damit können wir was anfangen. Ja, damit können wir so oder genau. Wir haben dann wirklich so einen ganz klaren technischen Rahmen. Es gibt dann auch natürlich Unternehmen, die mehr Kunden haben, aber wie gesagt, dann halt nur die Transaktionshistorie.
Ja, du hast also unter 10.000 hast du gar keine Fallzahl, da hast du gar keine Daten, das bringt ja gar nichts. Nee, da sind wir uns einig. Aber innerhalb dieser Gruppe gibt es irgendwie, außer jetzt allgemeinen Handel und speziell Apothekenhandel, gibt es da noch weitere Branchen?
Wir hatten einen Use Case aus der Telekom.
Genau, Telekom hast du noch
genannt.
Gut. Dann nehmen wir mal Telekom, weil das ist ja nur nicht ganz einfach. So eine Produktvielfalt haben wir jetzt auch wieder nicht.
Ja, aber...
Oder ist es so?
Nee, dann ist es nicht. So ist es nicht. Es ging um die Kündigungen. Ja, also...
Churn.
Es ging um die genaue Churn Prevention, Churn Vorhersorge.
Okay.
Ja, das war jetzt Use Case nicht aus Deutschland, das war der Use Case aus der Ukraine. Wir haben dort auch Kunden. Und dort hast du ja nicht diese mehr... zweijährige oder dreijährige Laufzeit von den Verträgen. Ja, und der Kunde, der sagte, ja, also wenn der Telekom, das Telekom-Unternehmen, der wusste über die Kunden, die weggegangen sind, nur bei 10% könnte er im Nachhinein feststellen, wieso. Die restlichen, die haben einfach nicht verlängert.
Ja.
Aus welchem Grund? Und es war dann natürlich auch unmöglich, also kaum kannst du da was machen, um die Kunden zurückzugewinnen.
Ja.
Mit Predictive Analytics konnten sie im Vorfeld 80% der Kunden identifizieren, die ein Abwanderungsrisiko hatten, die noch da waren, die noch bezahlt haben. Und das war dann halt für sie auch ein großer Nutzen, dass sie dann halt proaktiv angreifen könnten, ja, und dann halt auf die Ursachen, auf die Kunden angehen und somit dann auch mit der
Also auch wieder ein Beispiel von Machine Learning Einsatz, um eben aus dieser Fülle von Daten irgendwie die Informationen rauszubekommen.
Genau. Also da sind wir auch also sehr tief in dem Thema drin.
Ja. Und habt ihr da auch wieder Gen AI in Kombination eingesetzt oder nur auf Machine Learning?
Wir setzen Gen AI für die Datenauswertung überhaupt nicht ein.
Nee, für die Datenauswertung nicht.
Genau.
Nein. Ich meine jetzt, weil das eine ist, dass du weißt, dass ich wahrscheinlich kündige. Und das andere ist, wie sprichst du mich an? Es kann ja sein, dass ich dann sofort kündige, wenn du mich ansprichst. Weil ich sage, was ist das hier? Also da gibt es schon unterschiedliche Reaktionen auf unterschiedliche Texte.
Ja, also die Texte, die kreieren wir nicht selber.
Mhm.
Also das ist... der Kreativbereich, da grenzen wir uns ab. Ja, so entweder an das Unternehmen geben wir das weiter. Wir versuchen, also jetzt schon, das dauert jetzt eine Weile, wir versuchen mit Gen AI nochmal in die Software einen Assistenten umzusetzen, der die Kundendaten in eine Kommunikationsstrategie quasi umwandeln kann.
Ja, genau.
Aber das ist genau diese Schnittstelle, wo wenn wir tausende von Kundendatensätzen haben, da scheitert Gen AI. Ja, das kann es nicht gut auswerten und es kann irgendwie so keine plausiblen Vorschläge geben für Kommunikationsstrategie, weil Gen AI hat eben andere Stärken, ne?
Ja.
Und deswegen sind wir halt jetzt dran, irgendwelche Zwischenschritte da einzubauen, um die Daten vielleicht irgendwie nochmal zu aggregieren, zu gruppieren und erst dann mit dem Assistenten, dass das Unternehmen dann, weil wenn man diese Daten schon hat, dann kriegt man auch gleich mehrere Segmente, ja, so von 5 auf 25, was weiß ich. Und man will ja auch seine Marketingabteilung jetzt nicht aufstocken, ja, auf sich Leute. Ja, und deswegen haben wir dann auch gedacht, okay, wir geben jetzt diese Möglichkeit, die Arbeit ein bisschen zu erleichtern, aber das funktioniert noch nicht so gut, wie wir uns das vorstellen.
Jetzt habe ich hier eine Reihe von Buzzwords mehr aufgeschrieben, was Unternehmen im Moment oder wofür sie KI einsetzen. Und da sind KI-Agenten und Prozessautomation auch sehr stark. Mhm. Weißt du da irgendwas? Hast du da irgendwas mit zu tun?
Also wir setzen auch Agenten ein und das war dann auch, also ich komme aus Marketing, also ich bin jetzt nicht so ein Deep Tech Nerd und das hat mich auch interessiert, wieso Agenten besser als ganz normale Automation sind. Also jetzt meinem Wissensstand nach, man kann durch Agenten das automatisieren, was man mit normaler Automation nicht mehr erreicht. Ja, also weil die, weil die sind viel flexibler, die können viel mehr Aufgaben ausführen. Und manche sagen, also das, dass man mit Spracheingabe dem Agenten als Aufgabe ausrichten kann, das kann man halt mit normaler Automation nicht mehr machen.
Okay. Habt ihr bei der Analyse von Daten, ohne dass ich jetzt gleich Empfehlungen mache, aber allein für die Segmentierung oder die Autosegmentierung, habt ihr damit irgendwie Erfahrung? Weil das ist ja durchaus interessant, dass ihr einfach mal weiß, welche Segmente habe ich schon.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann halt, als erstes muss man trotzdem diese Analyse durchführen. Ja? Ja. Und die Machine Learning Modelle, die geben wirklich so numerische Prozentzahlen, so Wahrscheinlichkeiten für jedes Attribut, für jede Frage. Wäre dann der nächste Schritt, diese Zahlen zu aggregieren, in die Gruppen zusammenzuführen. Und dann gehen wir dann halt immer so vor, dass wir versuchen dann erstmal mit dem Unternehmen so die wichtigsten Ziele zu identifizieren. Was ist denn der Pain Point? Zu hohe Abwanderung oder wollt ihr mehr verkaufen an eure Kunden? Und damit starten wir. Aber ansonsten gibt es noch eine Möglichkeit, die nennt sich Clustering. Da sind auch Machine Learning Modelle, aufwendiges Trainingsprozess. Und da werden so wirklich so mehrdimensionale Cluster mit Machine Learning Modellen erstellt. Aber da muss noch ein Business Analytiker und Datenanalytiker dran sich hinsetzen, ja, um zu verstehen, welche Zusammenhänge hat jetzt das Modell überhaupt gefunden. Ja, weil wenn der Mensch Segmentierung macht, dann geht er, wie ich vorhin gesagt habe, so vor, dass er einfach die relevanten Daten nimmt und sich daraus versucht, dann die relevanten Segmente zu kreieren. Aber bei Clustering muss man erstmal verstehen, wieso hat denn das Modell so entschieden, dass diese Kunden jetzt in eine Gruppe gehören. Aber da kann man natürlich dann schon sehr, sehr fein segmentieren und sehr individuell die Kunden dann auch identifizieren.
Okay. Segmente. Gut, zum Abschluss nochmal zurück zu euren Empfehlungen. Also ihr habt ein System, mit dem ich eben rausfinden kann, ob irgendwie, also was ein Kunde zusätzlich kaufen könnte. Das kann während des Shops stattfinden. Es kann am Ende noch des Kaufvorgangs nochmal als Recommendation erscheinen. Das kann man für E-Mail-Kampagnen. Also das ist jetzt wirklich eine schöne Personalisierung. Und jetzt die Frage im Lifecycle, also das Thema Lifecycle Automation im Lifecycle, dass ihr das auch modelliert. Habt ihr damit irgendwelche Erfahrungen oder weißt du da irgendwas drüber?
Also
wenn ich jetzt etwas gekauft habe, dann brauche ich es erstmal nicht eine Weile, aber ich habe vielleicht irgendwie ein Bedürfnis nach Folgekäufen im Zeitverlauf.
Ja, da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, sage ich mal, so ganz lineare Recency-Frequency-Monitoring-Modelle. Ja, da wird man auch kein Machine Learning, keine KI. Ja, dann kann man wirklich auf diese Frage so auch manchmal mit so einem RFM-Modell beantworten. Aber bei Machine Learning ist es dann halt komplexer und individueller und man kann auch, weil man wird dann nicht nur diesen einen Kunden analysieren, wie oft er einkauft, über welche Beträge. Der wird ja nochmal mit den anderen Kunden verglichen und da werden so ähnliche Patterns, also Muster in dem Verhalten gesucht. Und Die KI wird dann diese Muster halt identifizieren und sagen, aha, dieser Kunde ist genauso wie der andere.
Kann sein,
dass er jetzt dies und das kaufen könnte.
Jetzt muss ich mal eine ganz dumme Frage stellen und hoffentlich fällt mir noch eine intelligente zum Ende ein. Die ganz dumme Frage lautet, habe ich da irgendwas verpasst? Also RFM, Recently Frequently Monitoring, heißt für mich, wenn es recent ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde bei mir irgendwas kauft. Und Monetary, wie viel hat er überhaupt Geld dafür?
Mhm.
Und Frequency heißt, kauft er oft oder
in welchen Zeitabschnitt?
Genau. Und jetzt angenommen, die Frequency ist relativ hoch und Monetary ist auch super. Mhm. Wenn dann eben Recency hoch ist, dann mache ich einfach irgendein Folgeangebot, aber mehr nicht.
Genau, aber das ist dann halt gut, wenn man das im
Bezug auf... Das ist nach wie vor gültig, da gibt's keine neuen Erkenntnisse.
Wenn man jetzt nicht genug Daten für Machine Learning hat, dann kann man das ist auf jeden Fall besser als nichts, und man rechnet das auch individuell für jeden Kunden aus, also jetzt nicht einfach, wir melden uns bei allen Kunden, die jetzt seit 4 Monaten nichts mehr gekauft haben, Es muss schon individuell für jeden Kunden berechnet werden, wie oft er einkauft und wie viel Zeit ist seit seinem letzten Kauf vergangen.
Ja gut, aber in einem Lifecycle-Modell ist ja eben genau das, nämlich der Abstand zum letzten Kauf, also Recency, ist ja definiert. Also eigentlich muss es dann nicht ein RFM, sondern ein FM-Modell sein, das ich über das Lifecycle-Modell drüber lege.
Ja, also Recency heißt einfach nur, wann war der letzte Kauf?
Ja.
Hat er jetzt gestern gekauft oder vor 6 Monaten?
Darum geht's
ja nur.
Ja, genau. Okay, gut. Gibt es sonst noch irgendetwas rund um das Thema, vielleicht auch noch ein bisschen dieses Identity Management? Also du weißt, wenn ich mich eingeloggt habe, weißt du, wer ich bin. Wenn du im Shop bist, weißt du, wer ich bin. Aber es gibt auch die vielen Kunden, von denen ich gar nichts weiß, außer eben der Cookie-ID. Aber selbst die kenne ich nicht, wenn sie nicht zugestimmt haben, nicht mal während der Session. Wie geht ihr damit um?
Also da kann der Agent natürlich also immer noch bei der Suche unterstützen, weil Customer Experience verändert sich auch total und der Kunde will jetzt nicht mehr durch die riesigen Kataloge durchstöbern, der will schnell die relevanten Sachen finden.
Ganz allgemein, aber ich weiß nichts über den Kunden,
Nee, weißt du nicht. Schade. Aber du kannst dem Kunden auf jeden Fall so sessionbasiert irgendwelche Angebote machen, Da sind wir noch nicht weit bei dem Thema, wir versuchen jetzt erstmal so wirklich diese kundenbasierte, kundenzentrierte Information zu kreieren. Aber immerhin kann ja der Agent auf der Webseite, wie gesagt, Support erleichtern, Suche erleichtern und die Empfehlungen dann aber produktbasiert zu geben, weil die Empfehlungssysteme, die können produktbasiert sein, die können verhaltenbasiert sein oder beides kombiniert. Und man kann während Live-Sessions immer noch diese produktbasierte Empfehlungen dann dem Kunden geben.
Letzte Frage, wo geht's hin mit KI-Einsatz im Marketing, im E-Commerce?
Es wird auf jeden Fall mehr, und ob wir das wollen oder nicht, wir müssen damit leben, wir müssen uns damit konfrontieren und für uns neue Wege suchen, auch klaren Kopf behalten und nicht schnell hinterherrennen, um irgendwas zu machen, weil sehr viele KI-Projekte, die scheitern auch, weil sie nicht durchgeplant sind, keine Datenstrategie haben und so weiter, am Puls der Zeit bleiben und Step by Step sich weiterentwickeln. So ist meine Empfehlung. Die Webseiten auf jeden Fall, so die Produktinformationen strukturiert gestalten, dass die Webseiten auch dann von der KI gelesen werden. Das ist jetzt ganz wichtig. Vielleicht dann auch nochmal Inhalte auf externen Ressourcen platzieren. Das ist das, was wir jetzt mit Sicherheit machen sollen. Aber auch viel Wert dann auf die Bestandskunden legen. Und dann halt diese Markenbindung, die Kundenbindung, da jetzt vielleicht mal investieren, damit der Kunde jetzt direkt in den Shop kommt und nicht dann in ChatGPT nach einer weißen Hose sucht.
Irina, vielen Dank für all diese Informationen, die du geliefert hast. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.